Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunke Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region mit dem heutigen Thema die Vor- und Nachteile des gemeinsamen Immobilienkaufs. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang. Hallo Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Wir haben gerade eben im Vorgespräch so ein bisschen scherzhaft gesagt, wenn wir zwei eine Immobilie kaufen würden, dann sollten wir jetzt genau zuhören. Das ist wahrscheinlich ein bisschen illusorisch, aber für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kann das Thema natürlich schon interessant sein. Und das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, dass meistens auch Paare gerne zusammen kaufen, aber vielleicht auch Familienmitglieder oder manchmal auch Freunde, Freundinnen, wie ist denn da Ihre Erfahrung, Herr Lang? Was erleben Sie so? Was sind die häufigsten Gemeinschaften, die eine Immobilie kaufen?
Ja, also das Häufigste sind schon Paare. Ne? Also egal, ob verheiratet oder nicht verheiratet, einfach befreundet. Egal, ob Männlein, Weiblein oder Männlein, Männlein, das spielt keine Rolle. Das haben wir schon ganz oft, dass die dann eben gemeinsam kaufen. Bei größeren Investments, da kommt es auch schon mal vor, dass es dann, sagen wir mal, eine rein geschäftliche Gemeinsamkeit ist. Aber meistens ist es halt so, dass man mit dem Lebenspartner sozusagen zusammenkauft. Haben es auch schon mal gehabt, also innerhalb der Familie, also Geschwister zusammen erwerben. Das hatten wir jetzt gerade sogar mal vor ein paar Monaten. Manchmal auch die Eltern mit einem Kind. Also der Regelfall ist schon irgendeine persönliche Beziehung. Ja. Geschäftliche Beziehungen hat man nicht ganz so oft. Wenn, dann sind sie auch meistens Firmen, also irgendwelche Kapitalgesellschaften.
Was sind denn die großen Vorteile dahinter? Also ein paar liegen auf der Hand. Was würden Sie so aufzählen, was die Vorteile sind?
Naja, der Vorteil, den ich halt sehe, wenn man, also es ist erstmal, die Finanzierung ist im Regelfall einfacher, ne? Weil die Bank halt nicht nur einen hat, von dem sie Geld kriegen kann, sondern dann eben meistens zwei. Ja, also das ist so der Standard, dass man eher zu zweit kauft. Das ist natürlich mehr Einkommen, manchmal auch mehr Eigenkapital, in jedem Fall halt eine bessere Bonität dadurch. Ne? Das ist, ja, und dann eben der Vorteil, dass man der Bank gegenüber, die eben zwei hat, die, oder vielleicht auch mehrere, die haften. Ne? Da ist die Finanzierung ein bisschen leichter. Das bedeutet, der Zinssatz ist im Regelfall ein bisschen niedriger. Das sind so vielleicht die Vorteile. Ne? Ich sehe es jetzt gar nicht mal so im technischen Bereich, so nach dem Motto, vier Augen sehen mehr als zwei, das eher weniger. Ich würde mal den Vorteil wirklich auf das Monetäre beschränken wollen. Ne?
Jetzt gibt es ja nicht nur Vorteile, sondern es hat logischerweise auch Nachteile, wenn man zu zweit kauft. Liegt einfach daran, man kann niemandem hinter die Stirn schauen. Das ist eine alte Plattitüde. Sie gilt aber nun mal und wahrscheinlich hat jeder, auch jeder, der diesen Podcast hört, das schon erlebt, dass man sich einfach auch mal heftig in einer Person, in einem Menschen getäuscht hat. Würden Sie das als den größten Nachteil sehen oder was gibt es da sonst
noch auf der Liste? Ganz klar, das ist der größte Nachteil. Also solange man sich versteht, alles gut. Wenn es halt anfängt, was man ja gerade bei so, sagen wir mal, Lebensgemeinschaften, also egal ob Ehe oder Freundschaft, natürlich immer wieder mal hat, ja, dann kommt es zur Trennung und die kann schon sehr unschön sein. Und das ist dann natürlich was, wo man auch irgendwo ein großes Problem kriegt, was die gemeinsame Immobilie anbelangt. Ja, das ist, was auf der einen Seite bei der Beschaffung, bei der Finanzierung natürlich ein Vorteil ist, das gemeinsame Haften, ja, das kann dann hinterher genau an der Stelle ungünstig werden, ne? Oder wenn einer dann eben nicht mehr bezahlt, ja, dann haftet halt der andere. Also das ist so, gerade so bei Trennung, Scheidung, ja, das ist dann ist es schwierig, ja. Auch das, sagen wir mal, auseinanderdividieren, ja, kann ja auch sein, dass der eine sagt, ja, ich will verkaufen, der andere sagt, nee, will ich nicht. Ja, was machst du dann? Ja, das ist ganz schwierig, sich da zu trennen. Ja, das ist die, also quasi die Eigentumsverhältnisse zu verändern. Ja, das ist das, eigentlich geht es nur auf freiwilliger Basis. Es gibt ein paar Zwangsmöglichkeiten, aber das will ja eigentlich auch keiner mit, was weiß ich, Ex-Partner oder, das haben wir jetzt hier im, sag mal, im Umfeld auch, ja, dass unter den Geschwistern da Uneinigkeit besteht, ja, dann, ja, da, ich sage halt immer, beim Geld hört es auf, ne, da sind die, da erkennst du dann den wahren Charakter irgendwo. Und das ist, also, das ist schwierig. Das ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo man sagt, das war keine gute Idee, zusammenzukaufen. Jedenfalls nicht unter normalen Verhältnissen. Man kann sowas im Vorfeld natürlich klären, aber das ist, oder regeln, ja, was passiert, wenn. Aber das ist halt wie bei Ehen, ja, oder heiraten. Ja. Wer macht schon im Vorfeld einen Ehevertrag? Ja, das sind irgendwie die allerwenigsten Leute, ja, weil natürlich in der Phase keiner dran denken will, dass es auch scheitern kann. Da kann ich wirklich nur sagen, ich würde mal auch diese Szenarien im Vorfeld klären, vielleicht auch mal klären, wenn man es verkauft, ja, wie ist denn das von dem Finanziellen her oder wenn es einer übernimmt, was für einen Wert setzt man denn an? Das haben wir auch gerade so vor kurzem gehabt, ja, dass einer gesagt hat zu seiner Freundin, ja, ich übernehme deinen Anteil schon, ja, aber ich bin natürlich nicht bereit, die Wertsteigerung zu zahlen. Ja. Also da gibt es dann, das ist dann unschön, ja, muss man ganz klar sagen.
Wie sieht das denn rechtlich aus, wenn man gemeinsam kauft? Nehmen wir mal dieses abstruse Beispiel, wir zwei kaufen jetzt gemeinsam. Sind wir dann automatisch eine GbR oder wie würde das laufen?
Ja, also eine GbR musst du ja im Grunde auch gründen. Also so von, aber ja, man ist eine, eben eine Gemeinschaft in dem Moment. Ja. Und man könnte eine GbR, also man kann diese ganzen Dinge vertraglich regeln. Ja. Man kann ja auch eine GbR quasi nur für den Zweck gründen. Haben wir jetzt auch gelernt, die muss auch eingetragen werden beim Transparenzregister seit 1. Januar. Aber weil wir gerade so einen Verkauf haben, weiß ich das, ne, dass es jetzt da eine Gesetzesänderung gab. Würde ich jedem empfehlen, also im Vorfeld die Dinge, also auch finanziell klären, ja, also nie, ne, wenn es irgendwie geht, machen die Banken natürlich ungern mit, ne, aber so eine persönliche Haftung raus, wenn es irgendwie geht. Ne, und diese ganzen Szenarien, was ist, wenn wir uns, naja, nicht mehr so gut verstehen wie heute, was soll denn dann passieren? Ja? Ich würde es echt, mit sowas muss man halt rechnen. Ja? Manchmal ist es ja auch so, dass jemand anderes ins Spiel kommt, der dann vielleicht da irgendwie mit reinredet. Ne? Und ja, das immer regeln, wenn es irgendwie machbar ist und ist ja machbar im Vorfeld.
Ist ein unangenehmes Thema. Ne?
Ja, natürlich. Ist wie mit dem Ehevertrag. Ja, weil es gibt genügend Leute, die sagen, ah, wenn ich jetzt einen Ehevertrag mache, ja, dann rechne ich ja schon damit, dass die Beziehung scheitert. Ja, ja, deswegen machen es halt vielleicht auch viele Leute nicht. Ne? Also auch da kann ich es jedem nur empfehlen. Ne? Und das, dann hat man wenigstens dieses finanzielle Thema, hat man dann nicht, wenn schon das Persönliche, manchmal auch Zwischenmenschliche eben nicht mehr funktioniert. Ne?
Ja, ich bringe da immer gerne so ein bisschen das Beispiel, es kann ja passieren, dass mir morgen ein Ziegelstein auf den Kopf fällt.
Ja, auch.
Das sage ich immer so als Argument, weil es natürlich nicht, also es ist ja nicht verletzend. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Ehevertrag, auch wenn das jetzt bei mir nicht passt. Ne, aber bevor ich sagen würde, Schatz, wir machen einen Ehevertrag, das ist, es gibt ja weniger unromantische Sätze als diesen Satz. Ne?
Auf jeden Fall.
Kann man zumindest so einsteigen, dass man sagt, wenn mir morgen ein Ziegelstein auf den Kopf fällt und ich bin ein ganz anderer Mensch von einem Tag auf den nächsten, dann müssen wir genau für diesen Moment abgesichert sein. Maximal unwahrscheinlich. Ne? Es gibt andere Szenarien, die da wahrscheinlicher sind, dass dann so ein Vertrag auch gezogen werden muss. Aber es ist zumindest ein Argument, was viele dann immer nachvollziehen können, wenn ich Verträge mache. Ne? Das kann einfach passieren. Sie können, wenn wir jetzt gemeinsam die Immobilie kaufen, können Sie morgen gegen eine Wand laufen und können sagen, mit dem Mann will ich nie wieder was zu tun haben. Und dann stehen wir da wie Pik 7, ne, und haben ein Problem.
Also das sind ja Dinge, die können ja immer passieren. Ich muss nur auf die Straße gehen und einer fährt mich über den Haufen. Ja, das ist also natürlich können solche Szenarien passieren. Keiner hofft's. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch nicht so groß. Ne? Aber ich schließe auch Versicherungen ab, ja, und gehe nicht davon aus, dass mir irgendwie was zustößt. Und dann kommen halt möglicherweise auch Dritte ins Spiel, die ich dann weder kenne, die noch einschätzen kann. Ja, und alleine von daher lohnt sich das, sich darüber echt Gedanken zu machen und die Dinge im Vorfeld zu klären. Ja, man muss ja nicht gleich den Ehevertrag beim Heiratsantrag oder so ins Spiel bringen. Das kann man ja auch noch sonst klären. Ja. Naja, aber es ist wirklich, es kann immer was passieren, ja.
Wie sieht es denn monetär aus? Habe ich da komplette Freiheit? Kann ich sagen, wir zwei kaufen jetzt wieder die Immobilie, Sie übernehmen 99,9% und ich 0,1%? Geht das theoretisch oder?
Ja, ich kann die Anteilsverhältnisse kann ich im Vorfeld aufteilen, wie ich lustig bin. Also das haben wir auch immer wieder mal bei, wenn zwei kaufen und der eine Teil hat deutlich mehr Geld als der andere, dann ist es ja auch völlig legitim, dass man die dass man eben nicht dieses klassische, jeder kauft die Hälfte macht, sondern das dann vielleicht im anderen Aufteilungsverhältnis hat. Ne? Ansonsten kann man natürlich mit der Immobilie, auch da kann es schon Probleme geben. Ne? Weil, also sagen wir mal, man kauft zur Hälfte und dann kann ich natürlich hergehen und kann zum Beispiel meine Hälfte auch belasten. Auch das haben wir schon gehabt. Da ist dann bei, da gab es auch eine Scheidung, es war eher auch so eine Rosenkrieg-Geschichte und ich weiß nicht, ob die Frau vielleicht ein bisschen ja, gutgläubig, naiv war, aber sie hat es nicht mitgekriegt, dass irgendwie hat es der Mann hingekriegt, dass sie es nicht mitgekriegt hat, dass er seinen Anteil belastet hat, also sprich eine Finanzierung dafür aufgenommen hat. Also das ist, ich muss ich ehrlich sagen, dachte, das geht nur mit der Zustimmung. Ja, aber nein, das ist möglich gewesen. Und genauso gut kann ich natürlich auch hergehen und kann meinen Anteil auch an jemand anders, naja, abtreten, verkaufen. Ja, das, es gibt Leute, die sowas machen. Ja, vielleicht auch mit einem gewissen Hintergedanken, aber denkbar. Also die finanziellen Vorteile, ja, ich sehe die jetzt nicht so sehr.
Würden Sie denn sagen, dass Sie im Allgemeinen ein Fan davon sind, gemeinsam zu kaufen?
Nein.
Nee? Aber, nein. Aber es hat ja, also es hat ja schon Vorteile, die sind ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also eine Einzelperson kann ja nie die Wucht, so möchte ich mal sagen, entwickeln, wie zwei, vielleicht sogar drei Leute, ne, die dann auf einmal in der Lage sind, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Ne?
Ja, also bei so Investmentgeschichten, aber dann mache ich es über eine Firma. Dann gründe ich halt eine GmbH. Die kann ja dann vermögensverwaltend sein, was unter Umständen auch steuerlich interessant ist. Aber dann kann ich die Dinge im Vorfeld klären. Aber jetzt so als, wir kaufen es halt zusammen, ja, ohne irgendwas zu regeln, das ist schon kritisch. Ne? Es ist auch kritisch, was die Haftung anbelangt. Wenn der eine nicht mehr bezahlt, haftet der andere mit. Ja, wenn ich keine Lust mehr habe, an die Bank meinen Obolus zu entrichten, dann zahlen sie den mit, weil sonst wird die Bank den Kredit kündigen. Ne? Also das sind auch die Abhängigkeiten, ja, die man dann hat. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist dann keine gute Idee. Deswegen bin ich da kein Fan, sowas ungeregelt zu machen. Also bei Mehrfamilienhäusern würde ich immer empfehlen, dann eine Kapitalgesellschaft, die kann ja vermögensverwaltend sein, ja, also damit deal ich ja nicht, sondern ich kauf, vermiete, das ist dann vermögensverwaltend. Ja? Also, solange ich da keine anderen Geschäfte drüber abwickle. Das würde ich machen und in dem Vertrag, im Zuge dessen kann ich ja alles Mögliche regeln, ja. Braucht man vielleicht ein bisschen eine Beratung, auf was da so alles passieren kann, ja. Ist vielleicht sogar ein Makler gar nicht so schlecht, ja, der viel Erfahrung hat, weil ja, da erlebst du ja schon manchmal die Abgründe, die sich da so auftun, ne.
Wie könnte ich mich denn überhaupt dagegen absichern, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen kaufe und die Person möchte verkaufen auf einmal? Gibt es da eine Chance, dass ich was mache?
Ich kann ja im Vorfeld schon klären. Also wenn er verkauft an mich, man kann sagen, okay, wie regelt es von den Preisen? Ja, nehme ich den aktuellen Marktpreis oder sage ich, ich nehme den Preis heute und dann meinetwegen irgendwie auf Inflationsbasis, also Index vom Statistischen Bundesamt irgendwie so, um nachher nicht wegen den Preisen oder der Preisentwicklung sich in die Wolle zu kriegen. Ja, das ist halt, sowas kann man regeln. Würde ich nochmal, ich würde es auch empfehlen, ja, denn die Diskussionen, die kommen sehr häufig. Ja. Also, da spielt es auch keine Rolle, ob die Leute lange glücklich miteinander waren. Ja, wenn es ums Geld geht, ist eben vorbei. Ja, mit lustig. Ja. Und dann am besten vorher klären. Die wichtigsten Sachen erklären. Ja. Was passiert, wenn der eine nicht mehr bezahlt? Was passiert, wenn wir es verkaufen wollen? Ja. Wie machen wir das, wenn der eine verkaufen will, der andere nicht verkaufen will? Ja, wenn man sich einig ist, alles super. Wenn man sich nicht einig ist, muss man halt einen Modus im Vorfeld finden. Ja, eben auch zu dem Thema, also haben wir auch gerade ja, ein paar, die gekauft haben, ja, zusammen einige Jahre da gelebt haben. So, dann hat sie sich getrennt und er ist wohnen geblieben. Jetzt wohnt er mit seiner neuen Lebenspartnerin da. Und sie sagt, okay, ich habe jetzt auch einen neuen Freund, ja, und wir wollen heiraten, ja, und um die Sache halt auch finanziell abzuschließen, lass uns, kaufen wir mal einen Anteil ab oder wir verkaufen die Wohnung in dem Fall. Ja. Ja, und da kommt halt die Sache dann ins Spiel, so dass diese Wertsteigerung eben so nicht akzeptiert wird. Und dann habe ich halt Streit. Ja. Das ist aber eigentlich nur wegen Geld. Ne? Das ist, hätte man es vorher geklärt und gesagt, okay, pass auf, was machen wir, wenn wir es verkaufen, so und so, ja, dann hast du die Dinge geregelt, dann kannst du sagen, okay, wir haben darüber einen Vertrag, ja, beim Notar ist man eh, also würde auch immer empfehlen, sowas notariell zu machen, weil im Grunde genommen alles, was mit Immobilien zu tun hat, muss man notariell regeln, um eine Rechtssicherheit zu haben. Ja, also irgendwie Handschlag oder einfach nur mal so ein A4-Blatt vollschreiben, ist keine gute Idee. Am besten notariell.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel, was Sie gerade genannt haben. Die Frau, die jetzt nicht mehr da wohnt und sagt, kauf mir bitte meine Anteile ab oder wir verkaufen zusammen. Was ist denn, wenn der Mann, der ehemalige Partner sagt, nein, mach ich nicht?
Ja, mir bleibt der Weg übers Gericht. Ne? Also ich kann natürlich eine Teilungsversteigerung in die Wege leiten. Das geht, ist ein langer Prozess, ist auch nicht günstig, mit vielen Unsicherheiten. Ne? Also für beide Seiten, muss man sagen. Ne? Man weiß natürlich nie, welchen Preis erzielt man. Der ehemalige Partner weiß nicht, wen er da in dieses Grundbuch mit reinkriegt. Ne? Es gibt auch Leute, die kaufen so halbe Anteile und machen dann dem anderen das Leben schwer, ja, um ihn sozusagen dazu zu nötigen, dass er den anderen Anteil eben auch noch kaufen kann. Ja. Das, da gibt es schon ein paar Leute, die da komische Ideen haben. Ja. Dann hast du natürlich die finanzielle Geschichte. Ja, also die Immobilie haftet doch letztlich gemeinsam, also haftet man gemeinsam, wenn der eine nicht bezahlt. Dann wird die Bank auch nicht die Hälfte zum Gericht bringen, sondern dann auch die Versteigerung der Immobilien in den Weg leiten. Also, wenn man sich nicht einig ist, gibt es nur die Möglichkeit der Teilungsversteigerung. Ja, und das ist dann der Weg übers Gericht, der lange dauert, der teuer ist und natürlich auch viele Unwägbarkeiten letzten Endes hat. Das ist der schlechteste Weg. Also aber es kommt vor, ist nicht ganz so selten. Und in dem Fall wäre es tatsächlich die einzige Möglichkeit. Also wir haben auch noch jemanden, wo zwei Brüder sich dann einig sind, ähnliche Situationen, wo es eben auch darum geht, der eine will, der andere will nicht verkaufen. Auch die Ideen, was den Wert der Immobilie anbelangt, ist man sich auch nicht einig. Also das ist, auch da hätte man es im Vorfeld regeln sollen, ja, bevor man sowas zusammen erwirbt, machen halt viele. Ja, da gibt es auch keine Beratung von Notaren, ja, oder so. Ja, die sagen, ja, haben sie schon mal drüber nachgedacht. Notar beurkundet nur das, was die Parteien wollen.
Die bei der Teilungsversteigerung ist es ja so, gehe ich richtig in der Annahme, dass man da nicht den Marktpreis erzielt oder selten?
Es kommt auf den Immobilienmarkt an sich drauf an. Ne? Also wir hatten ja jetzt 10 Jahre ziemlich guten Markt, also für zumindest mal aus der Sicht der Verkäufer. Und da, ich war mal so spaßhalber auf einer Versteigerung, eigentlich nicht, um selber zu steigern, aber wir wussten, dass wir in der Gegend eine Immobilie kriegen und ich wollte mal gucken, wo läuft es denn hin? Und eben auch vielleicht, um den Wert noch ein bisschen besser einschätzen zu können. Das war so voll. Die Leute standen außen und die haben da echt irre Preise aufgerufen. Ich hatte auch das Gefühl, die haben es gar nicht verstanden. Ja, also da ging es nämlich bei der Immobilie auch noch um die Übernahme eines Darlehens auf der Immobilie. Und die haben so geboten, als würde es diese Belastung gar nicht geben. Und von daher, also da hat man gute Preise erzielt. Jetzt hat sich der Markt ja verändert. Jedenfalls ein bisschen. Gar nicht so, wie man es in der Presse liest im Übrigen. Und da kann es natürlich sein, dass bei der Versteigerung, also es ist nicht so sexy, eine Teilungsversteigerung. Ja, das ist ja Aufhebung der Gemeinschaft irgendwo auch. Ja, und wenn es halt dumm läuft, kann ich nur einen halben Anteil erwerben. Ist natürlich die Chance für den Ex-Partner auch, vielleicht doch günstig an den zweiten Teil dran zu kommen. Ne? Das muss man halt auch sehen. Aber eigentlich ist es, also eine normale Versteigerung ist auf jeden Fall besser als so eine Teilungsversteigerung, wo ich ja eigentlich nur einen Anteil kriegen kann. Ja,
ja, Sie haben da meine Frage schon vorweggegriffen. Ich habe nämlich versucht, maximale kriminelle Energie in mir zu finden. und habe dann gedacht, das wäre ja eine Strategie tatsächlich, zu sagen, ich kaufe den Anteil nicht ab. Ja. Ich will aber auch nicht komplett verkaufen. Dann bleibt nur Teilungsversteigerung und sich dann da hinzusetzen und zu sagen, ich kaufe jetzt 20% günstiger ein.
Ja, das ist Poker. Ne? Das ist wie das ist Glücksspiel. Ne? Das können ja auch, das kann ja auch andersrum laufen. Ne? Also und von daher, also klar kann man es drauf ankommen lassen. Ja, und vielleicht funktioniert es auch. Aber es kann auch halt dumm ausgehen, dass sich eben jemand, der vielleicht auch kriminelle Energie hat, dann da reinkommt und sagt, okay, und jetzt tue ich mal ein bisschen was dafür, um dich hier rauszukegeln. Ne? Auch nicht so ohne. Ne? Aber kann man versuchen. Ja, der Gedanke, ja.
Ein schlimmes Thema haben wir noch. Ich merke, das ist schon ein düsterer Podcast hier. Ein schlimmes Thema haben wir noch. Das Thema Todesfall. Kann ja auch passieren. Ne? Was heißt das? Was heißt denn das für die Erbschaftsregelung, wenn man gemeinsam kauft?
Also dann hat man halt mit den Erben desjenigen oder derjenigen zu tun, die verblichen ist. Ja. Und also an den Anteilsverhältnissen ändert sich nichts. Man kann das natürlich auch sowas im Vorfeld regeln, ja, dass man eben sagt, okay, dann wenn dem einen oder dem anderen was passiert, dann gehe ich her und habe ich die Möglichkeit, das zu übernehmen. Ich übernehme das Darlehen alleine bei der Bank, wenn die Bank mitmacht, was aber im Regelfall dann unproblematisch ist, wenn die finanziellen Verhältnisse geregelt sind. Also auch so eine Situation, das muss man im Vorfeld klären. Du weißt ja sonst nie, wer könnte denn ins Spiel kommen. Ja? Das ist einfach eine unbekannte Komponente, die dann auftaucht. Ja? Das ist, oder schlimmer noch, was weiß ich, ich werde geschäftsunfähig. Boah, da habe ich ja plötzlich noch mit irgendeinem gesetzlichen Betreuer vielleicht zu tun. Also ja, also Sie sehen schon, klären Sie im Vorfeld die Verhältnisse und wird man auch solche Streitigkeiten nicht haben.
Ja, ich merke schon. Also
ja, man muss um die Ecke denken. Ja, das ist vielleicht auch, das ist, traut man vielleicht jemandem nicht zu, aber ich halte Sie jetzt schon für einen anständigen Kerl, ne, aber wir sind ja auch nicht allein auf der Welt. Ne? Da kommt vielleicht einer von links und rechts und erzähle ihnen mögliche Dinge, was man alles machen könnte. Ja, und und plötzlich ist man nicht mehr der, der man mal war. Ja, und
Also Sie wollen nicht mit mir gemeinsam kaufen, das höre ich so raus, ja?
Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber nicht. Aber wir würden auf jeden Fall eine vertragliche Regelung im Vorfeld.
Nur weil ich Ihnen meinen Zwangsversteigerungstrick verraten habe.
Ja, ich will das auch gar nicht irgendwie, also jemand irgendwas Böses unterstellen, aber hey, man schläft halt doch besser, wenn man die Sachen im Vorfeld geregelt hat.
Also halten wir fest, am allerbesten kauft man mit der Person, der man am allermeisten vertraut, das ist sich selber, ja, mit sich selber. Zweite Variante, man sucht sich jemanden, der eine strategische Bereicherung darstellt. Das kann natürlich monetär sein, das kann aber auch Risikoteilung sein, das kann Know-how sein. Es gibt ja viele verschiedene Bereiche, aber dann muss man sich maximal gut absichern, indem man das alles notariell abgesichert hat. Und das ist quasi Variante 2. Das sind die beiden Optionen. Ist das richtig?
So kann man ja, zusammenfassen, oder? Das ist gut so. Schatzi, du bist meine strategische Bereicherung. Das ist auch nicht schlecht. Es kommt gleich nach dem Ehevertrag.
Das kommt besonders gut, ne?
Das gefällt mir. Das ist gut, das merke ich mir.
Was noch auch, ich glaube, was auch sehr gut ankommt, ist auch noch das Thema Steuern mit einzubringen. Ne? Also, wenn wir da was zusammen machen, ist das strategisch wertvoll. Wir müssen aber einen Ehevertrag machen, wir sparen aber eine Menge Steuern.
Ja.
Das ist der ganz schnelle Weg für einen ersten Ehestreit.
Ja, aber ganz ehrlich, also das höre ich wirklich oft genug, dass Paare so zum Jahresende aus steuerlichen Gründen heiraten. Ja, also ich finde ja aus steuerlichen Gründen irgendwas zu tun, ja, finde ich ja immer unklug, ja. Also, aber zu heiraten schon. Na gut, aber es passiert wirklich oft, ja. Es ist wirklich, und wir haben ja so in den 90ern und 2000er Jahren, da war ja Immobilie und Steuern sparen, ja, das war ja eigentlich das Thema, warum die Leute überhaupt gekauft haben. Und da waren viele dabei, die nicht gut beraten waren. Ja, Bauherrenmodelle und. Ja. Muss man echt sagen. Also aus steuerlichen Gründen, das würde ich mir gut überlegen. Das darf nicht die Motivation Nummer 1 sein.
Herr Lang, wir haben ein bisschen Späßchen gemacht, aber bei so einem teilweise trockenen Thema muss man auch mal den einen oder anderen flapsigen Spruch erlauben. Nichtsdestotrotz ist das wirklich ernst gemeint von Ihnen und von mir. Ne? Man muss da einfach auch auf Nummer sicher gehen. Da geht es um eine Menge Geld. Da geht es meistens um nahezu das komplette Vermögen. Also da muss man Vorsicht walten lassen. Haben wir was Wichtiges vergessen zu dem Thema, Herr Lang? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
Nee, eigentlich nicht. Aber das mit dem größten Anteil ist auch nochmal so eine Sache. Ne? Also Verkaufen der Immobilie, ja, das kann man dann auch. Aber auch da ist es so, dass die in vielen Kaufverträgen muss der Verkäufer sozusagen zusichern, dass es sich nicht um den größten Teil seines Vermögens handelt. Weil sonst kann sowas auch wieder rechtlich bedenklich werden. Ne? Also das da kann man auch nochmal drüber nachdenken, ja, ob man das, wie man sowas im Vorfeld auch noch mit berücksichtigt. Aber sonst, nö. Ich glaube, es hat hoffentlich jeder verstanden. Es gibt nur die Option 1 und 2, die guten, die Sie gerade vorhin gesagt haben, und den Rest am besten bleiben lassen.
Strategische Bereicherung, das merken wir uns.
Das ist schön.
Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich, freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
Ja, ich mich auch. Bis dahin, ade.
Danke, tschüss.